Jetzt kommt unser Pastor und wir freuen uns alle drauf. Danke.
Danke, Bruder. Da habe ich umsonst gehofft. Letztes Mal hat er nämlich den Hubschrauber verschenkt. Ich mag die Kreativität. Das ist so cool. Klasse, Bernd. Geht's euch allen gut?
Ja.
Ich glaube euch. Weil wenn es euch gut geht, dann ist der Ausweg ja nicht weit. Ich habe, glaube ich, irgendeine Wimper im Auge. Unpassender Moment, Wimper. Ganz unpassender Moment. Gibt es solche unpassenden Momente? Aber es gibt einen Ausweg. Spätestens der Bartspiegel dann, ne? Ich möchte wirklich heute über etwas reden, was sehr simpel ist. Und ich verspreche euch nichts Neues, aber ich verspreche euch was Hilfreiches. Dieses Thema ist mir schon seit Monaten, läuft mir das buchstäblich hinterher, beschäftigt mich und ich denke, dass wir haben vor einem Jahr ungefähr am Erweckungsgottesdienst schon mal kurz darüber gesprochen, unter einem anderen Titel, auch mit anderen Inhalten. Heute will ich dann nochmal was nachschieben, weil da waren viele von euch nicht dabei. Wie hieß die? The Way Out oder so ähnlich, die Predigt. Könnt ihr im Netz finden zum Downloaden. Heute reden wir auch noch darüber. Und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, wahrscheinlich alle irgendwie, im Leben irgendwo sich verfahren oder sogar sich festfahren. Beim Verfahren habe ich mein Ziel aus dem Auge verloren. Ich bin irgendwo anders gelandet. Das habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt, vor allem die älteren Semester, so bevor es Navigationssysteme für alle gab, in Handys und Co., war das nicht immer so einfach, mit so einer Karte oder die ganz alten mit Kompass irgendwo anzukommen. So, manchmal hat es geklappt und manchmal kam man ganz woanders bei raus und merkte es dann erst am Zielort. Ich erinnere mich, ich war vor vielen, vielen Jahren war ich für eine Fliesenfabrik tätig, für einen Fliesenlegerbetrieb tätig und habe dort Baustellen eingerichtet und auch wieder abgebaut. Das heißt, ich bin da so mit einem LKW rumgefahren, habe Sand, Zement, Fliesen auf die Baustellen gebracht, damit die Akkordfliesenleger schnell ihre Fliesen kleben konnten. Und ich habe dann nachher den Rest alles wieder aufgeladen und nach Hause gebracht. Und einmal musste ich in eine Stadt, Neustadt, fahren. Und ich ordentlich, ne, da hast du auch Karte, guckte, okay, Neustadt, fuhr hin, kam an, fand die Straße nicht. Ging dann in eine Telefonzelle, damals noch ohne Handy und so, ne, rief an und dann sagte mein Chef, wo bist du denn? Sag ich, in Neustadt. In welchem Neustadt? Ups. So, es kam also das falsche Neustadt. Ich bin da nochmal eine ganze Strecke gefahren, bis ich dann im richtigen war. Und das kann ja passieren, das war ja nicht böser Wille, sondern ich wollte ja das Richtige tun, kam aber trotzdem am falschen Ort an. Das erleben viele Menschen. Viele Menschen wollen von Herzen eigentlich ein gutes Leben leben, wollen gute Menschen sein, gehen ins Kino und sind immer in ihren Gedanken der Held, der das Richtige tut, der integer ist, der nie lügt, der nie die Frau betrügt, der immer, wisst ihr? Und dann, so am Lebensweg, auf einmal wacht man auf und man merkt, man ist nicht dieser Mensch. Man ist nicht so, man ist anders. Und manchmal ekelt man sich vor sich selbst, weil man wo angekommen ist, wo man eigentlich nie sein wollte. Vielleicht in der hässlichen Scheidung. Vielleicht die Kinder, die jetzt in einem anderen Haus aufwachsen. Vielleicht auf der Arbeit, wo man eine Stelle bekommen hat, die man eigentlich gar nicht verdient hat, weil man irgendwas getan hat, was eigentlich falsch war. Oder die Steuerrückerstattung, die einkommt und man schämt sich eigentlich, weil man weiß, man hat den Staat gerade betrogen. Man hat Dinge angegeben, die gar nicht stimmten. Und so weiter und so weiter. Im Großen wie im Kleinen verfahren sich Menschen und merken oft viel zu spät, dass sie gar nicht da angekommen sind, wo sie ja nicht hinwollen. Die Frau, die sich vorgenommen hat, mit dem ersten Freund, den sie hatte, wirklich ihn zu heiraten, mit ihm alt zu werden und merkt dann, jetzt ist sie bei Nummer 4 angekommen. Und auch der wird sie wahrscheinlich nicht heiraten. Und sie hat das Kostbarste, was sie hatte, längst verschenkt. Ihre Unschuld. Das, was sie eigentlich gedacht hat, was anders läuft, wie in den romantischen Filmen, ne? Wo man den Richtigen kennenlernt. Und dann heiratet man ihn, alles wird gut. Und irgendwie hast du gemerkt, du bist woanders angekommen. Nicht da, in diesem Happy End, sondern in der Katastrophe. Du fühlst dich verraten, fühlst dich verbraucht und bist verzweifelt. Dann gibt es die, die sich nicht verfahren, sondern die sich festgefahren haben. In meiner ersten Ausbildung habe ich Gärtner gelernt und mein Chef und ich, wir sind manchmal in den Wald gefahren, um Tannen zu schneiden, die er dann für Kränze zu wickeln, für Beerdigungen und so oder für Gestecke verwandt hat. Und an so einem Tag, wir waren am Waldrand, es hat geregnet vorher, wir fuhren dann irgendwelche sehr matschigen Wege, wirklich zwischen Wald und Feld, so richtig matschige Wege, und wir hatten unsere Äste geschnitten, unsere Tannenzweige. Und dann wollten wir nach Hause fahren und dann ging nichts mehr. Nach kurzer Zeit steckten wir voll fest mit unserem uralten VW-Transporter, nee, Mercedes-Transporter war es, ein grüner, steckten fest und nichts ging, nichts vor, nichts zurück. War halt kein Geländewagen. Ne? Und was machten wir? Wir suchten dann einen Bauern. Wir fanden noch einen, ein paar Felder weiter. Und der kam dann mit seinem Traktor und schleppte uns da raus. Gott sei Dank! Wir fanden einen Ausweg, weil wir waren festgefahren. Und vielleicht bist du in deinem Leben auch in der Situation, wo du sagst, eigentlich bin ich ja völlig festgefahren. Vielleicht gehst du ja heute wie mir vor vielen Jahren, was du in Pornografie festgefahren bist. Du bist da festgefahren, du willst es nicht. Du ekelst dich vor dir selbst, immer hinterher. Und nimmst dir vor, du willst da raus. Aber irgendwie, du steckst voll im Morast. Hast ein süßes Geheimnis, in Anführungszeichen. Und weißt nicht, wie du da rauskommst, weil du ja eigentlich Gott nachfolgst und möchtest dieses Zeug nicht tun. Oder du bist im Lügengebilde verstrickt. Du hast irgendein Image aufgebaut, was du gar nicht bist. Und dein ganzes Leben ist damit beschäftigt, dieses Image aufrechtzuerhalten, damit bloß keiner merkt, wie schwach du eigentlich bist, wie verletzlich du eigentlich bist. Es gibt viele Situationen, wo ich mich festgefahren haben kann in so einem Leben. Das bietet sich an, fast täglich, dich irgendwo festzufahren. Aber ich möchte sagen, es gibt Auswege. Das ist nicht das Ende. Vielleicht ergeht es euch so wie mir in meinem Leben. Ich bin jetzt 48, bald 49. Da hat man schon so ein paar Gelegenheiten gehabt, sich zu verfahren oder festzufahren. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe mich gestritten. Ich habe egoistische Entscheidungen getroffen. Ich habe auf mein Recht gepocht. Habe die Gefühle anderer Menschen verletzt. Habe andere enttäuscht. Hab Dinge getan, für die ich mich schäme. Hab meine Kinder angeschrien. Fehlentscheidungen getroffen, die andere mittragen mussten. Die Prioritäten zeitweise falsch gesetzt. Die Familie vernachlässigt. Voreilige Entscheidungen getroffen. Bin meinen Gefühlen gefolgt, statt das Richtige zu tun und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, ich habe mich verfahren oder ich habe mich festgefahren. Immer wieder in meinem Leben. Es kam immer wieder mal vor. Ich will nicht sagen, dass ich heute irgendwo festgefahren und verfahren bin, aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe es nicht vergessen. Es gibt Dinge, die sollte man nie vergessen. Jemand sagte mir mal, Bernd, vergiss nie, wo du herkommst. Egal, wo Gott dich hin, vergiss nie, wo du herkommst. Es ist gut, sich zu erinnern. Wer schuld ist an allem Guten in seinem Leben? Es ist gut, sich zu erinnern. Ich sage das immer und immer und immer wieder, damit ich es nicht vergesse. Ich sage das gar nicht für euch, ich sage das für mich. Ich will nie vergessen, wer schuld ist an jedem Erfolg in meinem Leben. An allem, was heute gut läuft, er ist schuld. Ja, weil er hat mir Auswege gegeben. Wisst ihr, er hat mir Auswege gegeben. Und von dem Wichtigsten werde ich noch erzählen. Wir sind ja auch in guter Gesellschaft, wenn du die Bibel liest. Die verschweigt ja das nicht, dass die Menschen sich dort auch festgefahren haben, verfahren haben. Die Großen, die ganz Großen. Sie alle hatten Grund zu sagen, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen. Ich bin disqualifiziert. Ich bin ein Versager. Noah war ein Trinker. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde misshandelt. Mose hatte vermutlich ein Sprachproblem. Gideon war ängstlich. Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren beide zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia hatte selbstmörderische Gedanken. Jona lief weg von Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob ging bankrott. Petrus verleugnete den Herrn. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha war besorgt um viele Dinge. Zachäus war zu klein. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Und Und Lazarus war tot. Wir sind nicht allein. Gott erzählt diese Geschichten, um uns zu ermutigen, um uns zu sagen, hey, in jedem dieser Leben gab es Wendepunkte, wo Menschen was verändert haben und auf einmal ganz woanders ankommen, als ihre ganze Jahrgangsklasse ihnen je zugetraut hätte. Wie ist denn Gottes Wille für uns? Lasst uns im 2. Petrus mal nachschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast, guck doch mal rein. Das ist ein guter Vers. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Was will er nicht? Nochmal. Er will nicht, dass? Er will nicht, dass jemand verloren gehe. Ich meine, nicht wer? Nicht wer verloren geht? Du meinst, er will wirklich, dass niemand verloren geht? Du meinst auch den hässlichen Nachbarn? Du meinst auch den Mörder? Selbst den Kinderschänder? Selbst Politiker? Steht da wirklich? Er will, dass jeder gerettet wird. Wir haben gesungen heute von jemandem, den wir Vater genannt haben. Vater. Vater. Ja, Gott. Preist Gott, Gott, er ist Gott. Aber er ist auch Vater. Und wenn ihr mich besser kennt, dann wisst ihr, dass meine Identität gar nicht so sehr in dem ist, was ich mache. Oder in dem, was ich Pastor, Autor. Wow, cool. Leute, das ist heute da und morgen weg. Titel sind heute da und morgen weg. Erfolge sind heute da und morgen weg. Aber wisst ihr, was mir niemand nehmen kann? Ich bin Sohn. Niemals kann das jemand mir nehmen. Niemals wird es sich verändern. Weil ich werde es nicht verändern. Und er hat sowieso gesagt, er wird es nie verändern. So, wir sind uns einig. Meine Identität ist, ich bin ein geliebter Sohn meines himmlischen Vaters. Ich habe einen guten Vater auf dieser Erde, der liebt mich. Und ich weiß, wie sich Vaterliebe anfühlt. Das hilft. Aber ich weiß, er ist der Beste. Er ist das Original. Er ist das, wonach ich mich sehne als Vater. So möchte ich gerne sein. Und ich weiß, ich schaffe das nur selten, in dieser Dimension auch nur annähernd anzukommen. Aber er ist immer da. Seine Liebe ist so. Er sieht seine Kinder und er möchte nicht, dass eins davon verloren geht. Nicht mal die, die dir ins Gesicht spucken oder dich auslachen, weil du an Gott glaubst. Er liebt sie. Und wenn wir das einmal verstehen, behandeln wir Menschen anders. Auch die Verlorenen. Hey, du warst doch genau so da. Du warst doch da. Du weißt doch noch, wie es sich anfühlt, verloren zu sein. Viele von uns zumindest. Wir waren da. Wir haben nichts von uns getan. Wir haben nichts verdient, was besser wäre als die anderen. Ich habe das vor Jahren gelernt. Ray McCauley, ein afrikanischer Prediger, Konferenzsprecher, ging auf eine große Konferenz, predigte da. Und er ging nach Hause abends in sein wunderschönes Hotel, wo er einquartiert war. Und er ging auf den Aufzug zu und da gingen an ihm junge Männer vorbei, voll besoffen, benahmen sich wie die Sau. Es war eklig, sie stanken, sie benutzten schmutzige Wörter, sie spiegelten all das, was er eigentlich nicht war. Und dann standen sie im selben Aufzug nach oben ins Hotel. Und dann sprach Gott zu ihm und sagt, weißt du, Ray, der einzige Unterschied zwischen denen und dir bin ich. Wow! Ich weiß nicht, wie du manchmal Menschen anschaust. Hier sind ja einige heute aufgestanden, es war gut zu stehen. Ich habe für das auch schon ein paar Mal gestanden, glaub mir, Buße getan und sage, Herr, vergib mir, dass ich Menschen mit meinen irdischen Augen anschaue und nicht mit deinen Augen. Menschen sind kostbar, ganz egal, wie sie sich benehmen. Das entwertet sie nicht für Gott. Wenn du einen Sohn hast oder eine Tochter, die gerade ziemlich üble Sachen macht, wenn du auch nur ein bisschen was verstanden hast, wie er ist, dann wirst du sie lieben mit allem, was du hast. Obwohl du nicht einverstanden bist mit dem, was sie tust und das auch nicht sein muss. Auch Gott ist nicht einverstanden mit dem, was Sünder tun. weil er weiß, es trennt sie von ihm. Und alles, was dein Kind von dir entfernt, das kannst du nicht mögen, oder? Das kannst du nicht mögen. Das ist nicht in Ordnung. Es gibt Sekten, die entfernen ihre Kinder von ihren Eltern. Das war immer der größte Horror so für mich, so eine Vorstellung. Da waren Kinder werden entfremdet von ihren Eltern. Wegen irgendeiner sektiererischen Lehre, irgendwas, was das nicht wert ist. Nichts ist es wert. Der Herr ist also geduldig mit dir. Er stellt einen Raum zur Verfügung. Einen Raum, den er als Ausweg bezeichnet. Und diesen Raum betitelt er hier. Er sagt, will er nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. Genau darum geht es heute. Ach so, haben wir doch alles schon gehört. Ja, sicher. Aber das zu hören und das zu leben, sind zweierlei. Und das gestern gelebt zu haben und es heute zu leben, ist ein Unterschied, der kann zwischen Leben und Tod den Unterschied machen. Buße ist nichts was Leichtes. Und Buße ist auch nicht so, naja, ich sag mal ein paar richtige Worte und dann wird es schon gut gehen. Ich blabber mal was nach, was irgendjemand sagt, das wirklich verstanden hat, das wird schon gut gehen. Ich habe verstanden, dass Buße eine Gabe ist. Eine Gabe, die ich erbitten muss, die Gott schenkt. Wenn du diese Gabe nicht hast, bleibst du in der Regel in Stolz hängen und kommst nie wieder da raus. Und hast keine Ahnung, was eigentlich passiert. Du hast nichts mehr unter Kontrolle. Du kommst nicht aus der Situation raus, was auch immer es ist. Buße ist der Ausweg. Es ist ein Raum, er beschreibt es, ein Raum für Buße. Ein Raum, in den ich betreten kann und in dem ich handeln kann und der mir Freiheit bringt. Den ich anders verlasse, als ich eingegangen bin. Und der andere Ergebnisse nach sich zieht, wenn ich ihn richtig verlassen habe. Buße ist der Ausweg. Aber du bist der, der die Entscheidung trifft. Weil Buße bedeutet oft Demütigung. Buße ist nicht das, was du viel hörst in christlichen Gemeinden oder auf Konferenzen, weil Buße kostet was. Buße ist nicht angenehm. Buße kostet dich was. Im Hesekiel, also im Alten Testament, Kapitel 18 steht, was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seine Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Das ist Altes Testament, alter Bund. Und hier sehen wir schon eine sehr treffende Bezeichnung von Buße. Denn Buße ist Folgendes. Du gehst in eine Richtung, vielleicht schnell, vielleicht in großen Schritten, vielleicht in Babyschritten. Und Buße verändert nicht der Ort, wo du bist. Buße verändert die Richtung. Wenn du Buße getan hast, drehst du dich um und gehst wieder auf Gott zu. Ebenfalls vielleicht in kleinen Schritten, vielleicht in großen Schritten. Das ist nicht wichtig. Aber der Ort der Buße ist erstmal dieselbe Situation. Um mich herum hat sich nichts verändert. Alleine mein Blickwinkel ist ein anderer. Ich bin umgekehrt. Buße heißt Umkehr. Und dann kann ich, egal wie schnell ich unterwegs bin, ich näher mich dem Ziel. Ich gehe geradlinig auf das zu, worum es eigentlich geht. Buße heißt Richtungswechsel. Und zwar meine Richtung zu tauschen gegen seine Richtung. Das Kreuz vor Augen zu haben, mit allem, was dazugehört, anstatt meinen Willen. Wir sind oft in unserem Willen unterwegs. Merkt ihr das? Wir machen Dinge, weil wir die gerne machen wollen. Und das ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber wenn es Dinge sind, die Gott widersprechen, die seinen Werten widersprechen, die er Sünde nennt. Sünde heißt Zielverfehlung. Wenn ich also meinen Bogen nehme und schieße mal in diese Richtung, werde ich das Ziel nie treffen, weil das liegt da. Buße heißt, ich bin wieder fähig, mein Ziel zu treffen. Das heißt, ich wende mich von Sünde ab, von Zielverfehlung, was das griechische Wort für Buße ist, und gehe auf das zu, was Gott für mich hat. Wir können also auch aufgrund dieser Bibelstelle ohne Zweifel sagen, dass Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das wichtigste Element von Seiten des Menschen aus, um Gottes Rettung, Schutz, Versorgung und Heilung zu empfangen, ist es, Buße zu tun. Buße ist der Ausweg. Nun kennen wir die Türe oder den Raum, den Ausweg aus unserer Situation, die Türe zum Raum der echten Buße. Doch wie öffnet man diese Türe? Wie trete ich ein in Buße? Wie funktioniert das? In der Offenbarung 3, Vers 19 bis 22 heißt es: Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein Ohr dabei. Er fordert uns zu zweierlei auf. Er sagt sehr deutlich, das ist jetzt der auferstandene Christus, der Johannes auf Patmos erschien und diese Worte eben gesprochen hat. Er sagt, seid eifrig in der Buße. Eifrig bedeutet nicht, wartet, bis der Pastor euch einen Aufruf gibt und das einmal im Jahr vielleicht oder zweimal und dann geht auch mal nach vorne und macht mal mit, ne? Macht mal ein bisschen Buße. Das ist nicht gemeint. Das ist nahezu kraftlos, weil es ist deine Entscheidung in Verbindung mit der Gabe, die Gott gibt, die Buße wirksam werden lässt. Eifrig, etwas eifrig zu tun, ich sag dir, was das ist. Wenn du nach irgendwas Bestimmtem eiferst, sag mal, du bist eine Frau, die gerne mit modernen Küchenmaschinen arbeitet. Und was dich mehr interessiert, ist das alles andere, ist der neue Thermomix. Wenn das so wäre, könnte es sein, dass du auf die dollsten Ideen kommst, wie du das Geld zusammenbekommst, was dieses teure Teil kostet. Vielleicht gehst du hin und sagst, okay, eBay Kleinanzeigen, fantastisch. Ich habe hier die alten Sachen, die müssen weg, Kinderklamotten und das und das. Und ich investiere mich jetzt. Und dann wirst du möglicherweise jede freie Minute, die du hast, wirst du verbringen, um irgendwas bei eBay zu vertickern. Du wirst gucken, kann ich irgendwo eine Putzstelle bekommen für ein paar Wochen oder so, dass ich da noch was verdienen kann. Und du wirst es zusammenknapsen. Du wirst die Haushaltseinkäufe so knapp kalkulieren, dass noch was übrig bleibt vom Haushaltsgeld. Und das wirst du schon in dieses Thermomix-Budget schieben. Weil du willst das unbedingt. Wir Männer haben dann andere Ideen, ne? Vielleicht das neueste iPhone oder ein neuer Wagen oder irgendwas. Du wirst, wenn du was wirklich willst, Eifer haben. Da muss dich keiner zu überreden. Keiner muss dir sagen, du hast ja jetzt gerade was übrig. Wäre das nicht was für deine Thermomix-Kasse? Ist schon nichts drin. Weil Eifer, weißt du, Eifer ist mehr als, wäre eine gute Idee, weißt du, Eifer heißt, ey, mein Sohn, der spart gerade für ein neues iPhone. Oder für mein gebrauchtes iPhone, ehrlich gesagt. Und was der macht, das war nie ein großer Sparer. Aber jetzt sagt er mir, er hat schon eine Summe X gesammelt. Ich, wow, Rafa, cool, war beeindruckt. Weil normal, ja, so eifrig war er bisher nie beim Sparen. Es gibt so einen Sparanteil, jedes Kind muss 10% sparen von dem, was es bekommt. Einfach grundsätzlich für irgendein Projekt. Aber das hier, das ist weit, weit mehr gewesen. Ich guck mal da, wenn jemand Eifer hat und will was unbedingt haben, dann bewegt er Dinge, die ihm sonst nicht mehr einfallen würden. Oder? So, wir sollen eifrig in der Buße sein. Und da heißt es, wir sollen überwinden zur Buße. Das heißt, Buße ist etwas, was uns Überwindung kostet. Nicht nur Eifer. Was muss ich denn überwinden? Stolz. Stolz ist der große Gegenspieler. Weil dem Demütigen gibt er Gnade, dem Stolzen widersteht Gott. Also wenn Gott mir widersteht, kannst du gerade stehen bleiben. Du kommst sowieso nirgendwo an. Aber wenn der Stolz weg ist, kommst du in Demut rein. Demut, da steckt für mich das Wort Mut drin. Es kostet Mut, mich zu unterordnen, mich klein zu machen vor Gott. Na Gott, ich weiß genau, ich habe es nicht drauf. Ich glaube nicht, wie oft ich das Gott sage. Ich weiß Gott, ich habe es nicht drauf. Aber ich weiß, du hast es drauf. Ich krieg's nicht hin. Aber wenn du mir hilfst, wenn du mich leitest, dann klappt das. Weil das hat er mir versprochen. Wenn er mit mir ist, alles ist möglich. Weißt du das? Wenn er mit dir ist, dass Dinge möglich sind, die du alleine nicht schaffen würdest. Oh, ich sag dir, ein Leben mit ihm ist das Spannendste der Welt. Indiana Jones und Lara Croft sind die Spitznamen von Iris und mir im Internet, immer überall. Weil das ist, wie wir leben. Weißt du, wir leben Indiana Jones und Lara Croft. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Schätzen und wir erleben ein abenteuerliches Leben. Ja, sieht man uns nicht so an, wir sehen nicht so aus, aber unsere Herzen, wisst ihr, die sind danach, wir sind Abenteurer. Weil Gott ist unser größtes Abenteuer seit 28 Jahren jetzt. Und wow, ich kann mir kein schöneres vorstellen, kein spannenderes. Das Leben mit Gott ist immer spannend. Nicht immer entspannt, aber immer spannend, ja, das ist wahr. Wie sieht es aus? 1. Korinther 11. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen, das ist die Abendmahlsbibelstelle, wir feiern es aber heute nicht, und aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen, also tot, denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wer mit dem Leib des Herrn, also mit seinen Söhnen und Töchtern, der Leib des Herrn ist die Gemeinde, das sind seine Kinder, das seid ihr. Wer mit euch, wenn er selbst Christ ist, nicht richtig umgeht, selbst wenn er hier jeden Sonntag sitzt, lebt eines der gefährlichsten Leben dieser Erde. Das sagt diese Bibelstelle, das lehrt uns Paulus, der vom Herrn das selbst empfangen hat. So sagt er, hat das vom Herrn empfangen, diesen Abendmahlsablauf und auch diese Botschaft. Er sagt, Leute, wenn Leute frühzeitig sterben oder krank sind oder ständig krank sind, könnte es daran liegen, dass sie mit anderen Geschwistern nicht so umgehen, wie sie sollten. Ja, aber der hat immer Mundgeruch. Oder der redet zu viel. Oder der schläft immer ein bei der Predigt. Oder die reden ständig, wenn gepredigt wird. Oder ich mag den sowieso nicht, weil der hat mal das und das gemacht. Ey, das ist manchmal ziemlich krass, was Leute für Argumente haben, weil so, warum sie andere nicht lieben sollten. Meine Bibel sagt, ich soll jeden lieben. Meine Feinde sogar. Meine Feinde. Wenn du deine Feinde lieben kannst, solltest du auch deine Freunde lieben können. Und deine Geschwister. Und wenn du die nicht lieben kannst, gebe ich dir fast das schriftlich, dass du deine Feinde sowieso nicht liebst. Und wenn du deine Feinde liebst, bist du fern vom Willen Gottes in vielen Bereichen deines Lebens. Oh, Pastor, heute forderst du mich raus. Gott sei Dank. Deswegen bist du doch hergekommen, oder? Oh mein, 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 mein. Wer mit dem Leib des Herrn nicht liebevoll und respektvoll umgeht, der verlässt den Schutzraum Gottes und wird zum Spielball des Teufels. Wir haben Beispiele, viele. Denk nur an den König Saul. Er ging mit dem Leib nicht richtig um. Er ging mit dem Leib des Herrn nicht um. Denk mal an Judas Iskariot. Hananias und Sapphira, die belogen die Gemeinde. Was war das Ergebnis? In der Erweckungszeit, sie haben beide ihr Leben verloren. Jung, kraftvoll und auf einmal tot. Juhu. Was lehrt uns das? Wenn Erweckung kommt, wird es gefährlich für Lügner in der Gemeinde. Wird gefährlich für stolze Menschen in der Gemeinde. Das war damals so gefährlich, wir lesen das in der Apostelgeschichte, dass sich die Menschen um die Gemeinde drumherum in Jerusalem sich weigerten, der Gemeinde anzuschließen. Weil die wussten, wenn ich Teil der Familie bin, wird es gefährlich. Da kann ich nicht so tun, als ob. So im Tempel, das ging noch so. Die Religion der Juden, da kam man noch mit klar. Die war ohnehin zweizüngig. Aber in der Gemeinde, ein falsches Wort, du warst krank oder tot. Juhu. Also wer da nicht wirklich ganze Sache mit Gott machen wollte, der mied diesen Ort. Obwohl wir auch gleichzeitig lesen, dass die Gemeinde Hochachtung hatte von den Leuten draußen. Die hatten von der Gemeinde Hochachtung. Die waren beeindruckt, die sahen die Wunder, die da passierten. Ich meine, da gab es ja krasse Wunder. Ne? Die Leute wurden in den Schatten von Petrus gelegt, damit sie gesund wurden. Und so Sachen, das war krass. Stell dir vor, du kommst hier in die Gemeinde morgens und dann liegen rechts und links überall die Betten und die Krankenschwestern knien dann bei ihren Patienten und das über hunderte von Leute liegen da und warten nur, dass einer der Heiligen, so wurden damals die Christen genannt, da vorbeigeht. Wenigstens der Schatten, weil die haben ja eh keine Zeit, die wollen ja zum Gottesdienst, aber doch wenigstens der Schatten kurz über die läuft, damit sie gesund werden. Und dann gehst du da vorbei und wunderst dich noch und hinter dir, ah, ich bin gesund! Ja, wow, ich kann wieder laufen, ich höre wieder.
Und du drehst dich um und dann tanzen die und hüpfen und laufen dir hinterher in Gottesdienst. Und sagen, boah, der Schatten, dein Schatten. Das ist die eine Seite von Erweckung, die wünschen wir uns alle. Die andere ist die, die ich eben beschrieben habe. Dann haben wir einen tollen Gottesdienst und reden nachher begeistert beim Mittagessen. Boah, es war so cool. Ey, da wurden 3 Leute geheilt, 2 haben sich bekehrt, die sprechen jetzt in neuen Zungen, die 3, die sich letzte Woche bekehrt haben. Dann der mit Krebs, der Krebs ist verschwunden, der Kehlkopfkrebs, nichts mehr da, alles weg, abgefallen durch Gebet. Ach ja, und die Bruder und Schwester so und so, die sind tot umgefallen. Auf der einen Seite, weißt du, kommen dann die Leute, werden geheilt, auf der anderen Seite kommt jeden Sonntag der Leichenwagen und nimmt jemand mit. Erweckung, oder? Ja, das war Jerusalem, so war das. So war das. Ich bin sicher, das waren nicht die Einzigen, weil sonst würde Paulus das nicht geschrieben haben. Das während der Abendmahl war wahrscheinlich die Sterberate besonders hoch. Ja, guck mal, Gemeinde, Erweckung, das wollen wir doch. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Ausweg kennen. Und zwar so gut, dass wir ihn leben als Lebensstil. Buße ist nichts für sonntags. Buße ist für jeden Tag der Woche. Buße ist was, was ich am besten sofort tue, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mal gesagt, ich will so schnell gegen Sünde in meinem Leben vorgehen, wie gegen Fliegen, die ich in meiner Küche sehe. Wenn ich eine Fliege in meiner Küche sehe, die ist tot. Ich hasse das, wenn ich irgend so ein Vieh irgendwo auf meine nackten Beine oder mein... hat hier nichts verloren. Draußen ja, drin nein. So und so möchte ich mit Sünde umgehen. Weißt du, sobald ich so ein Ding sehe... Gut, erledigt. Manche denken ja, boah, Sündevergebung ist so ein großes Ding. So groß ist es nun wieder nicht, weil er hat es erledigt. Ich muss es ja nicht erledigen. Ich muss auf meine Herzenshaltung aufpassen und ihm wirklich das bringen. Und Buße hat ja auch eine Reihenfolge oder eine Voraussetzung. Wenn ich nicht sagen kann, Gott, ich will das nie wieder tun, dann ist es keine Buße. Selbst wenn du es morgen wieder tust, verstehst du? Wenn du nicht wirklich entscheidest, Gott, ich habe es erkannt als Müll in meinem Leben. Es vergiftet mich, meine Ehe, keine Ahnung, meine Familie, meinen Dienst. Ich will das nie wieder tun, Herr. Und du meinst das ehrlich. Sagt 1. Johannes 1, Vers 9, dass dir diese Sünde sofort vergeben wird, wenn diese Buße kommt. Was nicht heißt, dass du nicht morgen in denselben Topf reintreten kannst. Okay? Manche Dinge braucht man eine gewisse Zeit, auch um da rauszutreten. Und wir brauchen in dieser bestimmten Zeit jeden Tag Buße und Vergebung. Weil das Schlimmste ist doch das, du fällst in irgendeinem Bereich. Such dir das aus, was bei dir das größte Problem ist zurzeit. Du fällst in diese Sünde rein. Sie ist fast schon gewohnheitsmäßig. Und du ärgerst dich über dich. Und in dem Moment, wo du gefallen bist, ist es gerade mal egal, ob du nochmal fällst. Und dann machst du es halt nochmal. Und nochmal. Jetzt ist eh schon vorbei. Man nennt das Verdammnis. Und das ist etwas, was nicht von Gott kommt, sondern vom Feind. Der sagt dir, Loser. Loser. Hast es nicht geschafft. Wieder mal nicht. Guck, guck. Jetzt willst du zu Gott gehen. Hä? Und der soll dir vergeben, glaubst du das selbst nicht. Und das Problem ist dann, ich glaub's vielleicht wirklich selbst nicht. Und dann passiert's nicht. Weil die Dinge im Glauben genommen werden. Also muss ich im Wort fit sein. Ich muss wissen, was das Wort sagt, damit ich den Teufel damit antworten kann. So wie Jesus das auch tat, als er in die Wüste geführt wurde. Er antwortete immer mit Bibelstellen. Der Teufel hat selbst sogar auch versucht, mit Bibelstellen zu hantieren, aber aus dem Zusammenhang raus. Und Jesus hat dann geantwortet. Und nach 3 kurzen Gesprächen war das Gespräch beendet. Und der Teufel wusste, dem komme ich nicht bei, der kennt das Wort. Im Gegenteil, er ist das Wort. Wir müssen es kennen, weil es ja in uns wohnt. Der Heilige Geist ist ja da. Und er ist da, um uns an jedes Wort zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Stimmt's? Steht in der Bibel. Also sollten wir lernen, auf ihn zu hören. Es gibt auch diesen Grad der Unbußfertigkeit, an dem es kein Zurück mehr gibt. Und man seine Errettung verliert. Auch das gibt es. Wobei das äußerst selten passiert, meiner Beobachtung nach. Dann wärst du schon gar nicht mehr hier. Und dann würdest du schon längst deinen Haken gemacht haben ans Christentum und an Jesus. Würdest sagen, nee, ich möchte aber so leben. Die Bibel sagt, dass ein Christ, also jemand, der wirklich von neuem geboren ist, nicht nur der hier sitzt, sondern einer, der wirklich Jesus nachfolgt, dass der nicht mehr sündigen kann. Weil sündigen können heißt gewohnheitsmäßig zu sündigen, ohne das schlechte Gewissen, ohne dass sich was ändert. Das geht nicht mehr. Probier's. Wenn du Jesus wirklich nachfolgst, du kannst das nicht. Du kannst es zwar tun, aber du wirst dich hinterher furchtbar fühlen. Du wirst nicht sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, machen ja alle. Das machen Leute, die hier sitzen vielleicht auch schon längere Zeit und auch vielleicht schon ein paar Mal das Übergabegebet mitgesprochen haben, aber niemals die Entscheidung wirklich ernst getroffen haben, Jesus Du bist der Herr meines Lebens. Was du sagst, zählt für mich. Dein Wille steht über meinem. Und zwar bis zu meinem Lebensende. Das ist die Entscheidung, wo du den Unterschied siehst. Wenn du das getroffen hast, du kannst nicht mehr sündigen. Du kannst nicht mehr lügen, die Steuer betrügen. Probier's mal. Oder besser nicht. Du wirst das Finanzamt anrufen. In der nächsten Woche wirst du sagen, was ich da eingetragen habe, ist falsch. Bitte vergeben Sie mir. Wenn es eine Strafe kostet, zahle ich die. Du wirst es nicht durchhalten. Es wird dich zerfressen. Und wenn es aussieht, es wird dich zerfressen, es wird dich zerstören. Der Feind wird Rechte bekommen, Krankheit kommt, diese Dinge passieren. Buße ist der Weg raus, Leute. Der Weg aus mehr raus, als manche Christen wissen. Ich rede auch von körperlichen Krankheiten. Die verschwinden, wenn wir ein Leben der Buße beginnen zu führen. Matthäus 21, hier steht, was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Backpfeife. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Jesus gebraucht diese Geschichte, um das Wesen echter Reue zu zeigen. Echter Buße. Buße zu tun, ohne seine Werke zu ändern, ist unmöglich. Die Huren oder die Zolleintreiber oder wer auch immer Jesus nachgefolgt sind, die haben etwas verändert in ihrem Leben. Die waren dann keine mehr, wisst ihr? Die haben gesehen, es ist falsch, was ich mache. Ich zerstöre mich selbst. Ich will wieder in Gottes Willen zurück. Ich will in Reinheit zurückfinden. Ich möchte meine Jungfräulichkeit wieder, obwohl ich Prostituierte war. In einer gewissen Weise schenkt Gott sowas. Zu jeder echten Buße gehört Wiedergutmachung. Du kannst nicht Buße tun und das nicht in Ordnung bringen, was du noch in Ordnung bringen kannst. Nicht alles kann man in Ordnung bringen. Aber einige Dinge schon. Ich erinnere mich, in der Anfangszeit meiner Anstellung hatten wir das damals geregelt, dass mir Leute Geld schenken, weil wir das Geld nicht hatten für ein Gehalt. Und ein Teil kam als offizielles Gehalt, ein Teil kam als Schenkung. Und das lief eine Weile so und es ging auch so. Hat so funktioniert. Und irgendwann fand ich raus, dass es sowas wie Schenkungssteuer gibt. Bis zu diesem Moment war ich völlig entspannt. Ab diesem Tag nicht mehr. Ich prüfte das und wir fanden raus, was das für uns bedeutet. Das, was von der Familie kam, war steuerfrei. Aber das, was von der anderen Person kam, was viel war, das war voll steuerpflichtig. Also ab einem ganz kleinen Betrag schon. Und dann saßen wir da, wir wussten, wir konnten uns das nicht leisten, all die Steuern nachzuzahlen für die letzten, was war schon ein Jahr oder so. Aber wir wussten, wir konnten nicht mehr wirklich schlafen. Wir wussten, das ist falsch, was wir machen. Und ab dem Moment, wo du weißt, das ist falsch, musst du was ändern. Und dann haben wir uns gemeldet, haben uns angezeigt beim Finanzamt, sagen, das ist so und so. Wir wussten es nicht, aber wir wollen es gerne wieder gut machen. Was müssen wir machen? Und dann kam eine große Rechnung. Weißt du, Gott hat uns auch dabei geholfen. Wir kamen da raus. Es hat eine Weile gedauert und wir kamen raus. Aber wir hätten nicht leben können, ab dem Moment, wo wir das wussten, mit dieser Ungerechtigkeit. Weil wir wussten, wir haben den Herrn verletzt, wir haben uns verletzt, wir haben alles verletzt, woran wir glauben. Integrität. Das ist wichtig. Wenn du das verletzt, verletzt du dich selbst. Durch kleine Betrüge, kleine Lügen. Du verletzt dich. Verletzt deinen Vater. Und du trennst dich von ihm in dem Bereich. Er kann dich ab dem Moment in dem Bereich nicht mehr segnen. Ich weiß nicht, also ich brauche Finanzen. Ich brauche den Segen von Gott in meinen Finanzen. Jeden Monat.
Ich auch.
Ja, deswegen möchte ich auch in dem Bereich treu sein. Und hier, ich möchte gleich jetzt mit euch einen kurzen Videoclip anschauen. Es geht hier um einen Mann, der Jesus nicht nachgefolgt war, zumindest nicht wirklich. Er ging auch in eine Kirche und so, aber er meinte es nicht so wirklich ernst. Er war in Lüge und in Betrug verstrickt und war auch dabei, in unmoralischen Lebensstil reinzugehen. Und sein Leben zerbrach daraufhin. Es zerbrach an allen Fronten. Wurde arbeitslos, hat ein gutes Gehalt gehabt vorher, hat ein riesiges Haus, was er abbezahlen musste und all das, was dazu gehört, bekam seinen Dienstwagen abgenommen. Er war am Boden, seine Ehe schien kurz vorm Ende zu sein. Er hat keine Beziehung mehr zu seiner Tochter gehabt. Und dann hörte er von Gott und bekam mit, was Buße bedeutet. Und lasst uns doch diese 2,5 Minuten anschauen, wie er damit umging. Bitte das Licht aus. Können wir das Licht ausmachen, bitte?
Es ist wie nicht leicht, dass er sagt, ja, macht's nicht aus.
Trauen Sie es noch für Ihre. Bitte zurückspulen. Jetzt auf Play und dann geht's. Genau. Okay, das war's. Er hat Buße getan, so richtig toll. Jetzt hätte ich gerne wieder Licht. Im 2. Timotheus steht, ein Knecht des Herrn aber soll nicht... Bin ich zu hören?
Ja.
Im 2. Timotheus steht, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte, zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Paulus rät hier seinem Jünger Timotheus: Liebe deine Feinde. Er sagt es nur mit anderen Worten. Er sagt, die, die jetzt gerade bös gegen dich sind, pass auf dein Herz auf. Weil wenn du die nicht liebst, wirst du nicht für sie beten. Wenn du nicht für sie betest, wird es keine offene Tür geben zur Buße für diese Menschen. Weil es ist Gottes Gabe und er gibt sie, wem wir auch im Gebet beistehen. Unsere Gebete sind wichtig. Wir wissen, wo zwei übereinander kommen, über eine Sache zu beten, dem Willen Gottes ist, wird sie gegeben werden. Und da Gott will, dass jeder gerettet wird, jeder den Geist der Buße hat, wird er diesen Geist der Buße freisetzen, wenn wir aufrichtig für jemanden beten. Vor allem für jemanden, der uns gerade nicht so wohlgesonnen ist. Ihr merkt, es ist sehr wichtig. Buße ist eine Gabe. Gabe wird durch Gebet gegeben. Gabe, Gebet, das hängt zusammen. Alle guten Gaben kommen vom Vater des Lichts. Buße ist eine Entscheidung, diese Gabe Gottes anzunehmen und umzusetzen. Nur weil Gott sie gibt, heißt das ja nicht, dass wir damit umgehen. Gott hat allen Christen, allen Menschen Heilung zur Verfügung gestellt, was nicht heißt, dass jeder sie auch hat. Weil dazu wiederum Glauben notwendig ist, um diese Heilung in Empfang zu nehmen. Denn die Waffen unseres Kampfes, heißt es, sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Die Gabe anzunehmen, sie anzustreben und zu empfangen, ist unser Part. Und was Paulus hier im 2. Korinther eben sagte, das war wie die Eroberung einer Stadt. Und er beschreibt unsere Gedanken. Er sagt, um eine Stadt zu erobern, musst du gewisse Dinge zerstören, nämlich die Mauern. Du musst dann Leute gefangen nehmen. Und vor allem, schreibt er, musst du einen gefangen nehmen. Den Kerngedanken, in Anführungszeichen. Hochmut ist das, worum es geht. Hochmut müssen wir einkesseln und gefangen setzen. Den dürfen wir nicht freilassen. Der wird dafür sorgen, dass es sonst wieder zur Rebellion kommt. Gegen Gott. Lasst mich euch noch was zeigen. Ich habe einen Lebensbogen aufgemalt. Ein Lebensbogen, wo du dich wahrscheinlich auch wiederfindest. Die Lebensstationen sind für uns alle recht ähnlich. Wir wurden geboren, wir kamen in den Kindergarten, wir haben Schule, Ausbildung, vielleicht mehrere Berufe gelernt, gemacht. Wir haben Freunde gefunden, wir haben ein oder mehrere Berufe ausgeführt und gehabt. Wir haben vielleicht schon geheiratet, haben vielleicht schon eine Familie und ein eigenes Zuhause. Und dann kommt es vielleicht irgendwann zu gesundheitlichen Herausforderungen und das Ende jedes Lebensbogens ist der Tod, wenn Gott uns nicht vorher zurückholt. Dieser Bogen betrifft uns also alle, ob wir das jetzt vor an Gott glauben oder nicht. Dieser Lebensbogen, ich glaube, da findet sich jeder Christ und jeder Nichtchrist wieder. Es gibt aber bei diesem Lebensbogen zwei typische Spielweisen. Das eine, ich nenne es mal das Verwechslungsspiel. Die Grundlage für dieses Leben wird zum Beispiel auf die Kinder gesetzt. Ja, die Kinder sind der Sinn meines Lebens. Das habe ich oft gehört, auch in Beratung. Ja, Kinder, meine Kinder, also das ist mein ganzes Leben. Ach, ich weiß nicht, was ich wäre ohne meine Kinder. Meine Kinder geben mir Sinn und Ziel. Jedoch ist ja dieser Punkt, auf dem das Leben basiert, der muss ja stark genug sein, um all diese Dinge auszuhalten, die so geschehen. Weil nebenbei gibt es ja auch Krisen im Leben. Auf der Arbeit, in der Schulzeit, in der Ehe, beim Hauskauf oder beim Abbezahlen, gesundheitlicher Art. Bis hin die letzte große Krise, wenn es heißt, Abschied zu nehmen von diesem Planeten. Trägt das wirklich? Dieser Austauschspiel, das zeigt mir nach einer Weile, dass es nicht trägt. Und dass dann Chaos einzieht. Was ist, wenn die Kinder das Haus verlassen haben? Oder gar im Streit? Wenn man vielleicht die Enkelkinder nicht mehr zu sehen bekommt, das hört man ja manchmal, weil es da Auseinandersetzungen gibt, die heftig waren. Und auf einmal ist das ganze Lebenshaus basiert auf nichts. Ich kann andere Dinge dahinstellen. Ich kann die Familie dahinstellen. Oder meine Ehe, oder meinen Job, meine Karriere, meine Freunde, mein Eigentum, mein Besitz, meine Gesundheit. All diese Dinge werden irgendwann nicht mehr tragen. Da bleibt das Fragezeichen. Der Rat, dieses Spielchen nicht zu spielen, der entspricht nicht irgendeiner Moral, die verbietet, einen Lebensbereich in die Mitte zu setzen. Die Überlegung ist vielmehr die, wer oder was hat die Kraft dazu, den Lebensbogen dauerhaft zu tragen. Wir reden nicht über Schwerpunkte, die wir für bestimmte Zeiten in unserem Leben setzen. Das ist in Ordnung. Es geht vielmehr um die Frage nach dem Mittelpunkt meines Lebens auf Dauer. In einem der vielen Bilder, mit denen Jesus seine Zuhörer zum Nachdenken brachte, vergleicht er einen Mann, der sein Lebenshaus auf den Felsen baut, mit einem, der es auf Sand baut. Und ähnlich wie jemand, der sich um die falsche Achse dreht, war dieser Mann verloren. Die Krise des Sturms hat sein Haus zum Einsturz gebracht. Es gibt aber auch das Spiel des Aufschiebens. Auch das ist eine beliebte Variante, die bei vielen Menschen vorkommt. Die Frage nach der Mitte wird nicht geklärt, sondern von einer Lebensphase in die nächste verschoben. Jetzt ist keine Zeit, dazu später möchte man die Antwort geben. Die Frage nach dem Sinn und der Basis des Lebens wird ständig verschoben. Und das Fragezeichen bleibt. Dann hofft man, dass es irgendwie weitergeht, dass man irgendwie durchkommt. Ist aber hochgradig irritiert, weil man schon in jungen Jahren merkt, wie links und rechts die Leute wegkippen. Krankheitskrise, Burnout, Ehekrise. Fupp, fupp, fupp. Die Starken von vor 10 Jahren sind auf einmal nur noch Karikaturen ihrer selbst. Zusammengebrochen, elendig, kraftlos. Und dann stehen sie da am Ende ihres Lebens, enttäuscht und erschrocken mit der Frage, soll das nun alles gewesen sein? Wann habe ich überhaupt sinnvoll gelebt? Und auch dazu gibt es eine aufschlussreiche Geschichte, die Jesus seinen Zuhörern erzählte. Den Lebensbogen habe ich übrigens aus diesem Buch Berufung als Lebensstil von Paul Donders, wer das noch ein bisschen vertiefen will. Wir sehen diese Geschichte im Lukas-Evangelium 12, Abvers 16. Und da sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast deinen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Es ist offensichtlich, dass dieser Mann umsonst gelebt hat. Auf die wirklichen Fragen des Lebens hat er nur ein Fragezeichen, er hat nie eine Antwort gefunden. Und nach vielen Lebenskonzepten, die ich mir so angeschaut habe, bin ich heute sicherer als je zuvor. Es gibt nur eins, das trägt, und zwar in den guten wie in den schlechten Zeiten. Und das ist nicht Religion. Das ist die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Er ist die Antwort auf meinen Lebensbogen. Alles ist darauf gerichtet. Und ich habe einige Krisen mit ihm durch. Ich weiß, was ich sage. Er trägt. Er ist stabil. Er bricht nicht weg wie all die anderen Dinge, die ich auch schon vorher versucht hatte und viele von euch. Ich fasse zusammen. Egal, ob wir festgefahren sind oder ob wir uns verfahren haben. Wir alle kommen an den Punkt, wo wir es alleine einfach nicht mehr schaffen. Wir brauchen einen Ausweg. Gottes Wille ist es, dass es uns gut geht. Doch die Ketten der Sünde loszuwerden, bedarf unserer Entscheidung. Er hat seine längst getroffen. Der Ausweg ist, Buße tun, also aktiv Gott suchen und eine Entscheidung treffen, umzukehren, die Richtung zu verändern. Und hierzu gehört, dass wir unsere Schuld zugeben. Das fällt manchen schwer. Du hast recht, Gott, ich hab versagt. Ist noch schöner, als ich habe gesündigt. Das klingt so fromm. Ich habe versagt, Gott. Ich habe versagt. In nicht nur einem Lebensbereich. Ich habe versagt in vielen. Ich habe Menschen verletzt. Ich habe daneben gehauen. Ich habe Ziele nicht erreicht. Ich habe meinen moralischen Kodex nicht gehalten, den ich mir vorgenommen habe. Ich habe versagt, Gott. Ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe Wahrheiten verheimlicht. Ich habe Unterlassungssünden gemacht, indem ich wusste, ich hätte das tun sollen, ich habe es nicht getan. Auch das ist Schuld. Und dann bitten wir Gott um Vergebung. Und das geht nur mit einem demütigen Herz. Solange du noch denkst, du schaffst das alleine, hast du keine Ahnung. Du hast noch keine Ahnung vom Leben. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage. Und das ist auch nicht schlimm. Die hatte ich früher auch nicht. Obwohl ich natürlich dachte, sie zu haben. Und wahrscheinlich werde ich in 20 Jahren sagen, Mensch, ich hatte so wenig Ahnung mit knapp 50. So ist das Leben, oder? Aber was ich weiß ist, dass um Vergebung zu bitten, die beste Idee ist, die du haben kannst. Die beste Idee. Weil er vergibt so gerne. Er ist großzügig. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Aber er will deine Entscheidung. Er wird nichts an deiner Entscheidung vorbeitun. Auch Adam und Eva sind gestorben, obwohl er ganz was anderes für sie vorhatte. Er hat ihre Entscheidung respektiert, ihren Willen respektiert. Das tut er auch bei uns. Nur ist es uns zum Schaden, wenn wir nicht aufpassen und sagen, Gott, unser Wille interessiert uns gar nicht so sehr, weil wir wissen, wenn der nicht mit deinem konform ist, komme ich sowieso nirgendwo an. Meine Ideen kosten mich immer viel. Deine Ideen zahlst du. Ist besser. Er ist im Helikopter, er sieht, wo die nächste Umleitung zu gehen ist. Ich fahre ins Loch, ich fahre in den Graben, weil ich krieg's nicht rechtzeitig mit. Er ist mein Navi. Und deins hoffentlich auch. Der Ausweg führt immer über Buße. Und ich glaube, es ist Zeit zu handeln. Weil jeder Weg beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt. Das größte Geheimnis für Erfolg ist nicht Können oder Wissen, sondern es ist Demut. Demut hilft mir nämlich, das Richtige beständig zu tun, auch wenn ich noch keine Resultate sehe. Bitte steht doch mit mir auf. Ich möchte ein einfaches Gebet sprechen. Das ist keine Zauberformel und es wird niemandem etwas helfen, der nicht von ganzem Herzen sagt, das will ich. Ich will jetzt hier Buße tun über mein Leben, über das, was ich ohne Gott gelebt habe. Und ich will Gott um Vergebung bitten und ihn einladen, von jetzt an mein Herr zu sein. Wenn das dein Gebet ist und nur dann, bitte sprich mit. Sprich, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich bekenne mich schuldig. Ich habe versagt. Und ich krieg's nicht alleine geregelt. Ich brauche dich, Herr. Bitte vergib mir meine Schuld. Und mach mich neu. Gib mir einen neuen Anfang. Ich entscheide mich. Von heute an sollst du mein Herr sein. Dir will ich nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Jesus Christus, sei mein Herr. Amen. Amen. Und wenn das jemand heute zum ersten Mal, ich rede zum ersten Mal bewusst und klar, für sich entschieden und gesprochen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ich die Hand sehen dürfte. Ist jemand, der das Gebet heute zum ersten Mal für sich gesprochen hat? Ich sehe keine Hand. Wo? Ach, Entschuldigung. Das, ja, das blendet ja. Ich freue mich riesig, dass Sie die Entscheidung getroffen haben. Und ich lade Sie ein, gleich, wenn wir den Gottesdienst geschlossen haben, nochmal hier neben vorbeizugehen. Die beiden jungen Leute haben noch was für Sie, ein kleines Geschenk, und werden noch persönlich für Sie beten, damit dieser Start heute richtig gut wird. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit und dass ihr euch diesem nicht einfachen Thema gewidmet habt und auch widmen werdet. Und ich bete, dass ihr das mit nach Hause nehmt in euren Alltag und dass Buße für euch etwas ist, was ihr alltäglich hinterfragt, wo ihr Gott sagt, Gott, wo habe ich daneben gehauen an diesem Tag, in dieser Woche? Oh, zeig's mir bitte, ich will es dir sofort bringen, es tut mir leid, ich will nichts an Schuld mit mir rumschleppen, weil das brauche ich nicht. Ich darf mich für die guten Dinge aufheben. Ich muss nicht Schuld und Leid und Angst und Sorge mit mir rumschleppen, sondern ich darf deine Herrlichkeit mit mir tragen. Und je mehr meine Hände frei sind von Schuld, von Sünde, desto mehr kann ich das zupacken, was Gott für mich hat und kann auch anderen ein Segen sein. Weil wenn ich frei bin, ist es nicht schwierig, andere in Freiheit zu führen. Liebe ihr es.
Amen. 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 Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Bis nächste Woche.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.